HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Adriana Altaras, Gastgeber Johanan Schelljem. 1960 geboren, heißt es in ihrem Film, mit 3 Jahren nach Italien, mit 7 Jahren in die Waldorfschule. Ich weiß nicht, was das schlimmere Exil gewesen ist, aber Sie müssen es erzählen und ich bin Jüdin. Das ist Ihre Kurzvorstellung in dem Warner Brothers Film Titus Brille auf den Spuren Ihrer Biografie und der Geschichte Ihrer Eltern. Wir begeben uns auf ähnliche Spuren, Adriana Altaras, an Zagreb. Was erinnert Sie da außer der ersten Partisanen-Filmrolle, in der Sie weinen dürfen oder müssen?
Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich zurückkam von dem Film, Nikoletina Bursac, und im Innenhof die Kinder spielten, meine Freunde, und ich gesagt habe, ich werde Schauspielerin. Und es ist erstaunlich, aber es ist wahr geworden. Also manchmal muss man sich etwas nur wirklich dolle wünschen.
Was war denn das für eine Rolle? Sie hatten gar kein Ballkleidchen an und tanzten, sondern es war ein Partisanenfilm.
Ja, ich spielte die kleine Jüdin Erna. Und ich weiß, dass es beim Casting noch eine Konkurrentin gab, eine Blondine. Und schon damals habe ich mir gedacht, nix da. Die Jüdin, das bin ich. Die Rolle will ich haben. Und ich habe sie gekriegt. Meine Eltern waren mächtig stolz, waren glühende Partisanen und Kommunisten zu der Zeit. Der Dreh war mäßig, Ziegenmilch musste ich trinken, das ist etwas, was ich immer noch nicht sehr mag, und kratzende Wollsocken tragen. Aber wenn ich den Film jetzt sehe, ich habe ihn jetzt erst gesehen, vorher war ich ja im Exil, dann freue ich mich schon über die Rolle und finde das schon sehr beeindruckend, dass ich damals eine Jüdin spielen wollte.
Aber welche Rolle hatten denn 1960 ehemalige Partisanen? Das war ja alles 15 Jahre nach dem Krieg, nach dem Sieg von Tito, auch Juden in Zagreb, in Jugoslawien. Für den Westen war Jugoslawien ja edel, da ging man Cevapcici essen und die waren nett und man bekam immer einen Slivovitz aufs Haus.
Also das ist eine interessante Frage. Ich kann sie natürlich nur teilweise beantworten, weil meine Eltern tot sind und ich mir das so zusammengesucht habe. Meine Eltern waren hohe Funktionäre in der Partei. Und unter Marschall Tito galten zumindest während des Krieges alle gleich, weil er brauchte alle. Mazedonier, Bosnier, Serben, Juden, alle kämpften gemeinsam. Nach dem Krieg bröckelte das, als das Ganze eine amtliche Partei wurde. Mein Vater war ein hoher Funktionär, er war fast General. In dem Film selber spielt die Geschichte der kleinen Erna ist nur eine Episode, in dem es ein Läuterungsprozess eines Bauern erzählt wird, der dann ein glühender Partisan wird und unter anderem eben in einem Dorf so ein Judengemetzel sieht. Und die kleine Jüdin Erna ist die Einzige, die überlebt hat. Ein Film, der wichtig war für Tito, er lief immer an seinem Geburtstag, die Heldentaten, die Läuterungen und so. Anders in der Partei selber fing es an zu bröckeln mit den Juden. Meine Eltern haben immer erzählt, dass die Juden eben doch nicht gleich waren und antisemitische Handlungen gab es. Aber das ist nicht belegt, wie viel es nicht belegt ist, was wir aus Kroatien jetzt, aber von Jugoslawien wissen. Es ist nicht alles klar, weil eben Tito den Deckmantel des Ich bin ein großer Herr, ich schütze euch alle drüber legte.
Aber Sie sind ja mit dem Filmteam, mit dem SWR-Filmteam, wo Sie den Warner Brothers Film dann Titus Brille, so hieß ihr erstes autobiografisches Buch. Mit diesem Filmteam sind sie in dem alten 35-jährigen Mercedes ihres Vaters zu den Städten ihrer Heimat gefahren. Haben sie sich da auch vors Elternhaus postiert und haben gesagt, da habe ich mal gewohnt? Und dann haben die derzeitigen Bewohner gesagt, geh bloß weg oder kommen Sie gern rein?
Also wir haben alles Mögliche gemacht. Wir waren an der alten Villa, sehr schöne Villa, wir durften nicht rein. Die heutigen Besitzer haben uns nicht reingelassen. Die anderen Wohnhäuser gehören der Stadt und werden immer noch nicht restitutioniert. Ich habe einen Anwalt eingesetzt. Aber ich habe auch versucht, andere Dinge rauszukriegen, im Staatsarchiv, in der Bibliothek. Nun ist es so, viele Dokumente, an die durfte ich noch nicht ran. Erst nach 15 Jahren, nachdem mein Vater 15 Jahre tot ist, sind geheime Dokumente. Dadurch, dass sie geheim sind und ich nicht ran darf, denke ich, da steht doch wohl noch einiges. Also werde ich in 2 Jahren hinfahren und doch noch mal lesen. Alles Dinge, die ich nicht getan hätte, wenn Regina Schilling nicht den Film hätte machen wollen. Ich wäre von alleine und freiwillig nie dahin gefahren und hätte da so rumgekramt.
in Ihrem neuen Roman, dessen Titel ich gerade vergessen habe.
Deutscher?
Genau, ich finde den Titel grauenhaft.
Das
weil
ist sehr lustig, ja.
Deutscher sagen Rechtsradikale zu dem, wie sie sich fühlen. Aber
nicht nur. Deutscher ist auch Slang, so habe ich es benutzt. Slang, und es ist das Wort, mit dem mein Sohn seinen Vater beschimpft.
Zu den Jungs kommen wir noch. Also Sie sprechen da von Aaron und Wolfgang, also dem westfälischen Felsen.
Ja.
In Ihrer Berliner Landschaft. Aber Adriana Altaras, erklären Sie mir eins. Mit 3 Jahren nach Italien, das heißt 1963, von Zagreb nach Italien. Warum?
Es gab einen Schauprozess an meinem Vater. Und mein Vater hatte große Angst, dass er ins Gefängnis muss. Er wurde zwar freigesprochen, aber seine Karriere, sowohl seine Ärztkarriere als auch seine politische Karriere, fanden ein Ende. Und er ist geflohen. Daraufhin beschloss meine Mutter auch zu fliehen. Man hat ihr die Pässe weggenommen und sie konnte nicht raus. Und mich hat meine Tante auf dem Rücksitz des Fiat rausgeschmuggelt nach Italien. Man weiß nicht, bei solchen Schauprozessen, wie etwas endet, kann man ja jetzt auch sehr gut noch unter Putin sich anschauen und jetzt sogar, finde ich, in der Türkei. Man ist nicht sicher und ich verstehe, dass sie dann Hals über Kopf geflohen sind. Das ist nachvollziehbar.
Wo haben Sie in Italien gelebt und wie?
Ich habe in Norditalien gelebt, in Mantova, bei meiner Tante und ihrem Mann. Und soweit ich mich erinnere, war das sehr schön.
Da hatten Sie dann mehr Verwandte?
Ich habe mehr Verwandte. Ich hatte auf jeden Fall meine Tante, ihren Mann und seine Mutter und eine Behinderte wohnte auch mit. Und viele, viele Tiere, viele Hunde, Katzen, Enten, Gänse, ein Esel. Also es war lustig, war schön.
Der Kreis schließt sich ja in der Gegenwart, als Sie versuchen, Ihren Sohn, also den großen Aaron, der sagt, er hat endlich die Bestimmung seines Lebens gegenüber diesen Warmduschern in Berlin gefunden. Er geht nach Israel und kämpft und setzt sich für die Sache ein. Und dann kommt diese mütterliche Konspiration zustande. Der soll in Italien irgendwo einen Rassehund Welpen abholen und nach Mantua zu der Tante bringen, die gerade einen überfahren bekommen hat.
Ja, ich habe halt, die einzige noch lebende Verwandte von mir ist meine Tante und wir haben ein sehr inniges Verhältnis. Ist ja logisch, es gibt ja nur noch uns zwei in diesem Strang. Und als ihr Hund überfahren wurde, war für sie das Ende des Lebens angesagt. Sie ist 94, sie wollte sterben. Also habe ich gedacht, da muss ein neuer Hund her. Und diese Mission bekam eben dieser pubertäre Junge, der seinen Vater immer Deutscher nennt, um mal was Anständiges zu machen. Und da ihm das gelungen ist, waren wir alle dann doch sehr stolz. So kann man das zusammenfassen.
Wie heißt die Tante und wie heißt der Hund?
Der Hund heißt Jenna, wie alle anderen Hunde auch. Sie nennt immer Jenna 1, 2, 3, so wie in einem Königshaus. Mir ist das peinlicher, was soll man machen? Und meine Tante heißt Helena eigentlich, die schöne Helena, Jelka, weil sie aus Jugoslawien kommt.
Und ist diese Jelka jetzt die Schwester von ihrer Mutter oder ihrem Vater?
Ja, es ist die Schwester von meiner Mutter. Sie kommt aus einem deutsch-jüdischen Haushalt, ein K&K-Haushalt, also ein sehr österreichisch gefärbtes Deutsch spricht sie. Sie hat immer Deutsch gesprochen zu Hause, weil in deutsch-jüdischen Familien nur Deutsch gesprochen wurde. Und sie war aus einem sehr wohlhabenden Haus und dann eben im Krieg gerettet worden von einem Italiener und in Italien bei ihm geblieben.
Deutscher heißt Ihr zweites Buch, in dem Sie aus meiner Sicht doch sehr pfiffig einmal die Dreharbeiten mit einverweben, aber auch Ihre Biografie, in dem die Tante zu Wort kommt, auch mit einem kleinen Monolog. Kapitelweise kommen alle Personen in diesem Roman mit kleinen Monologen zu Wort und präsentieren dann Adriana Altaras und die gesamte Familiengeschichte aus ihrer Sicht. Hat das eine Bedeutung? Was haben Sie aus Italien mitgebracht?
In meinem ersten Buch erzähle ich in der Ich-Form alles. Und ich dachte, im zweiten muss ich was verändern und dachte, vielleicht kriege ich auch mehr Distanz, wenn ich in unterschiedliche Figuren schlüpfe. Das heißt, die Draufsicht war mir wichtig und die unterschiedlichen Stimmen. Deshalb kommen alle möglichen Menschen aus dem Inner Circle, also Kinder, Mann, Tante, Therapeutin, zu Wort.
Bis hin zum gestorbenen Aaron.
Die Toten, finde ich, haben immer ein Mitspracherecht. Und das hilft ganz gut, weil man dann mehr einbringen kann, auch an unterschiedlichen Haltungen, die nicht groß begründen muss. Das war das Erste, was ich versucht habe. Manche sind mir leichter gefallen, zum Beispiel meine Tante, die sitzt so fest in mir drin, da brauchte ich mich nicht groß anstrengen, um den richtigen Ton zu finden. Bei manchen war es schwerer, also die Figur meines Mannes war komplizierter. Dazu muss man sagen, es ist autobiografisch natürlich, aber es ist auch Kunst. Also ich habe es verdichtet und es zu einem Roman gebastelt, damit es nicht eins zu eins ist und nicht alle brach und nackt und verpetzt auf der Straße rumliegen.
Obwohl ihr Sohn sich, also Aaron, sich schrecklich aufregt, dass sie stundenlang über Beschneidung berichten in Talkshows und alle wissen, wie es in seiner Unterhose aussieht.
Er beschwert sich drüber, deshalb habe ich ja unterschiedliche Figuren, damit man mal einmal sieht, wie ist das für Söhne, wenn die Mutter plötzlich so eine Berühmtheit wird auf dem jüdischen Sektor. Eben deshalb habe ich die zwei Seiten beschrieben, um eine, wie soll ich sagen, eine Bestandsaufnahme einer jüdischen Familie im Jahre 2014 zu machen, sowas, um dieses Thema mal genauer sezieren zu können. Und ich habe es in der Familie angesetzt, aber ich glaube, man kann die Kreise ziehen und es für die Gesellschaft auch anschauen und übertragen. Das wäre mein Wunsch. Und zu sehen, wie ist denn diese deutsch-jüdische Symbiose, die vielgerühmte, wie sieht die denn wirklich aus?
Wir gucken uns ja gerade das Erbe an und waren jetzt bei Ihrem italienischen Erbe, wo Sie sagen, diese Tante sitzt fest in mir drin. Aber was hat sie Ihnen gegeben?
Oh, meine Tante hat mir viel gegeben, weil Sie müssen sich vorstellen, meine Eltern waren ja auf der Flucht und mussten erstmal gucken, wo sie bleiben. Meine Mutter war in Konstanz, mein Vater in Zürich. Sie durften sich nicht treffen, sie haben sich nur am Mastbaum am Grenzübergang getroffen. Dann kamen beide nach Gießen, Deutschland. Da mussten sie sich auch erstmal zurechtfinden. Und meine Tante war schon in Italien etablierter. Das heißt, es gab ein regelmäßiges Leben, es gab einen Kindergarten, es gab ihren Mann, der so ein richtig norditalienischer, konventioneller, spießiger Vater, Onkel war für mich. Also es gab sehr klare Zusammenhänge und das war für mich sehr wichtig.
Warum Gießen?
Mein Vater hat eine Arbeit in Gießen bekommen. Er wurde da Oberarzt am Klinikum und ich denke, das war das Ausschlaggebende. Und dann ist meine Mutter da hingekommen und hat auch Arbeit im Bauamt gefunden. Ich glaube, das war die Arbeit. Und ich habe es früher immer sehr bereut, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Ich habe gedacht, echt, gerade Deutschland und so, es war zu der Zeit sehr heftig. Und gerade Gießen, ne? Das ist auch so eine hässliche Stadt. Und jetzt denke ich im Nachhinein, Gott sei Dank, weil es war eine kleine Stadt und das, was sie da aufgebaut haben, wäre schon in Frankfurt nicht möglich gewesen. Dieser Zusammenhalt, dieser Austausch mit den Nichtjuden war in einer kleinen Stadt möglicher als woanders.
Ja, in Bad Homburg, wo ich gelebt habe, war ich aus meiner Sicht der einzige Jude, der da gelebt hat. Es gab einen jüdischen Nobelpreisträger, der mal da gewohnt hat, aber das war es dann.
Ja, in Gießen waren jetzt auch nicht Hunderte, aber na doch 100. Und dann kamen die ganzen russischen jüdischen Einwanderer und dann wuchs die Gemeinde auf 1000. Das ist eine Menge für so eine kleine Stadt. Aber vor allen Dingen, da haben meine Eltern nicht nur die Gemeinde gegründet, sondern sie haben ja diese kleine Landsynagoge aus Worra nach Gießen versetzt.
Worra ist bei Nürnberg, wie wir jetzt alle wissen.
Nee, ich glaube, das ist eine kleine Landsynagoge aus Hessen.
Ah, ein anderes Worra.
Ein kleines,
nicht
kleines,
das, wo das Hotel gerade abgebrannt worden ist und Hakenkreuz verziert.
Nein, das mal nicht. Sondern eine kleine Landsynagoge. Und die wurde Stein für Stein auch von der Bundeswehr rübergesetzt. Das ist ja auch so symbolisch. Und alle haben mitgeholfen. Die ganze Stadt, die Politiker, die MTAs, Privatleute. Dadurch ist in Gießen wirklich was passiert, was in anderen Städten nicht passiert ist. Nämlich ein Zusammenarbeiten nach dem Krieg, obwohl der eine eben Partisan, der andere in der Hitlerjugend gewesen war. Und das ist, finde ich, ein Phänomen. Und wenn ich in Gießen bin, da lese oder meinen Film zeige, dann ist das emotional sehr aufregend und die Leute begegnen mir auf eine besonders herzliche und direkte Art.
Aber wie war das für diese 7-jährige und dann jugendliche Adriana aus dem Arzthaushalt Altaras in Gießen zu leben? Also was für eine Jugend, was für eine Roaring 60s und Rocking 70s.
Naja, Ilja Richter liegt aus Port an, ist doch klar, den kenne ich immer noch und wir mögen uns sehr. Nein, ich war ja gar nicht in Gießen, ich war im Internat in Marburg, das ist 30 Kilometer entfernt. Ich war in der Waldorfschule. Ich bin ein großer Fan von Waldorfschulen. Ich hatte eine super Zeit, weil ich durfte ab der zweiten Klasse Theater spielen. Und im Grunde war das das Allerwichtigste. Die haben rausgefunden, was mir Spaß macht. Und dafür habe ich Schreiben und Lesen gelernt, en passant, damit ich in Ruhe spielen kann. Also es war eine gute Zeit. Internat fragen viele, ja, wie ist denn das? Ist nicht schrecklich? Ich kenne nichts anderes. Ich war 12 Jahre im Internat, dazu kann ich nur sagen, es war halt so.
Aber als Mama haben Sie Ihre Söhne nicht hergeben wollen?
Ich habe es kurzzeitig überlegt. Es gab eine gute Schule für Aaron und dann hat das nicht geklappt. Und er war sehr glücklich und im Letzten bin ich auch sehr glücklich. Also wenn man nicht muss, ist es vielleicht schöner, zu Hause aufzuwachsen. Aber ich weiß nicht, ob es mir mehr geschadet hat oder weniger, keine Ahnung. Meine Eltern hatten wie viele Menschen nach dem Krieg erstmal mit sich selber viel zu tun.
Haben Sie denn über die Shoah gesprochen, die Ihre Eltern ja, wenn Sie so wollen, eher nicht erlebt haben?
Das stimmt ja nicht. Meine Mutter war ja im Lager. Die war ja im KZ auf der Insel Raab. Also hat sie die Shoah ganz schön miterlebt und sie hat auch den Davidstern tragen müssen und ist von der Schule geflogen. Also sie hat das ganze Programm durchgelebt. Sie haben es mir erzählt erst später, als ich sie interviewt habe dafür. Allerdings wusste ich schon sehr vieles, weil sie untereinander gesprochen haben. Und ich glaube, dass Kinder das alles aufsaugen, vor allen Dingen das, was sie nicht hören sollen.
Wie viele Sprachen haben Sie denn als Kind, als Jugendliche gesprochen?
Also immer gesprochen habe ich mit meiner Mutter Deutsch, mit meinem Vater Italienisch und die beiden untereinander Kroatisch. Die drei Sprachen haben wir immer gesprochen. Dann habe ich Spanisch gelernt, weil ich mich verliebt hatte in den Spanier. Und mein Vater als Sepharde fand das toll, weil er auch Spanisch spricht. Und Englisch und Französisch.
Denn die Geheimsprache der Eltern ist ja eine der reizvollsten.
Genau, deshalb habe ich die auch als erste schnell gelernt.
Und wie war das für die jüdische Jugendliche, Adriana, oder haben Sie sich damals grün geärgert, dass Sie nicht blond sind und die Haare geglättet, die Locken?
Sehr geärgert habe ich mich. Ich wäre sehr gerne blond, groß und blauäugig gewesen. Sehr gerne. Ich hätte auch gerne einen Namen gehabt wie Sabine, Annette. Also ich fand es nicht schön, so exotisch zu sein. Das hat mich sehr verwirrt.
Und wie war das für die Umwelt? Fanden die Sie toll als exotisch-jüdischen Papagei?
Ach, am Anfang vielleicht, aber dann hat sich das, Jugendliche sind ja eine Clique und irgendwann ist man eine Gruppe und dann zählt das nicht mehr. Dann zählen ganz andere Qualitäten, ob man gut Tischtennis spielt zum Beispiel. Das ist doch viel wesentlicher.
Das wird ja im Schauspielunterricht weniger gelernt.
Tischtennis spielen? Fechten haben wir gelernt, da war ich eine Katastrophe. Also ich bin besser im Tischtennis spielen. Und Taekwondo war ich auch nicht gut, kann auch besser Karate. Also ich bin schon sportlich, aber eben andere Dinge.
Zu denen kommen wir nach der Musik, die sich gewünscht haben. Boys and Girls von Prince. Ja. Warum Prince?
Ach, Prince ist doch damals zumindest derjenige gewesen, zu dem man am besten tanzen konnte.
Prince, Boys and Girls. Girls and Boys. Boys and Girls von Prince. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Adriana Altaras, Gastgeber Johanan Schelljem. Wir haben über ihr Kinder- und Jugendleben gesprochen. Sie wollten immer Schauspielerin werden. Wo und wie sind Sie es denn dann geworden? Weil heute, tut mir leid, liegt wahrscheinlich an meiner Borniertheit, fallen mir nur jüdische Rollen ein, wenn ich an Ihre Leinwandkarriere denke.
Ich bin auf die Schauspielschule gegangen in Berlin. HDK hieß die damals, jetzt heißt sie UDK. Hab klassisch Schauspiel studiert. Dann wurde das schwer mit einem Engagement an einem Staatstheater und ich bin erstmal nach New York. Da habe ich gelernt in der NYU, New York University, Experimental Theater Wing, also experimentelles Theater. Hab in Berlin in der freien Theaterszene im Theater zum Westienstädtischen Jahrzehnte gespielt und zusammengearbeitet, das war super. Gedreht habe ich relativ viel Autorenfilme, und zwar mit Rudolf Thomé. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 12 oder 15 waren, aber es waren eine Menge. Es war meine Filmfamilie. Romer ist so ein bisschen vergleichbar. Thomé ist so der deutsche Romer, würde man sagen. Aber, ja. Im Fernsehen habe ich ausschließlich den Underdog, die Putzfrau, den Asylanten gegeben. bis ich darauf keine Lust mehr hatte.
Ist ja sozusagen ein resignatives gewesen.
Nee, ich habe irgendwann gesagt, das mache ich nicht mehr und dann kamen auch andere Rollen. Also es ist besser geworden. Allerdings, da gibt es noch ordentlich Handlungsbedarf. Also nicht nur für mich, sondern für die ganze türkische Clique an Schauspielern, dass man da mal ein bisschen weiter arbeitet. Dass das deutsche Fernsehen so altbacken ist, es kommt auszuhalten.
Ist das Jüdische denn da für Sie weniger wichtig gewesen? Weil im Prinzip sind das ja alles Luftgestalten, diese Schauspieler. Und es geht dann darum, wie baut man die Szene auf und wie ist das Stück? Und da ist es gar nicht wichtig, was man für einen Hintergrund hat.
Moment, also im Theater habe ich viele jüdische Stücke gemacht. Da kann man das ja differenzierter bearbeiten. Beim Drehen liegt es ja nicht an mir. Ich mache ja nicht die Filme. Also außer Dani Levy gibt es nicht viele jüdische Filmemacher in Deutschland. Und bei ihm habe ich zweimal gespielt, eine Jüdin. Aber ansonsten, wo sollte man das spielen? Ne? Im Theater habe ich dann selber Themen gehabt, die mich interessiert haben und die waren oft jüdisch.
In Ihrem Buch oder in Ihren beiden biografischen Büchern ist es ja sozusagen die Familie und die Geschichte, das Erbe, die Dibbuks, die Vorfahren im Verhältnis zur deutschen Geschichte, also das Jüdische auf der deutschen Folie und im deutschen Verhalten.
Also wann das ein Thema wurde, meinen Sie? Es fing an, als ich den Deutsch-Westfalen kennengelernt habe, wo meine Eltern komplett ausgeflippt sind. Sie haben ihn immer Hans genannt und behaupteten, sie könnten sich nicht an seinen Namen erinnern. Und da habe ich das erste Mal ein Theaterstück gemacht, das hieß Jontef. Ein Festtag mit meinen Dibbuks und habe versucht, in alle Figuren zu schlüpfen. Meine Mutter, mein Vater, die alle mitreden bei diesem Thema. Was? Du willst einen Deutschen heiraten. War eigentlich so ein Vorläufer zu dem Buch. Und habe versucht, indem ich in diese Figuren reingeschlüpfe, noch ein bisschen zu erzählen, woher die kamen und warum solche Ressentiments da sind. Und ich habe in meinem Wechsel gearbeitet. Also einmal ein jüdisches Thema, dann wieder Opern inszeniert oder was anderes gedreht oder gespielt. Und dann wieder ein jüdisches Thema, wie zum Beispiel Jud Sauer, wo mich interessiert hat, was ist aus den alten Juden geworden, die hier im Altersheim leben? Fragen die sich, sind wir überhaupt noch ein Thema? Hätten wir nicht nach Israel auswandern sollen und so? Also das. Dann habe ich mal ein Stück gemacht über das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas.
Das war ein großes Thema, ein ganzes Jahrzehnt in Berlin.
Allerdings, da habe ich auch ungefähr 25 Tonnen Literatur gelesen. Das Stück hieß Trauer to go. Hat die deutsche Öffentlichkeit extrem empört, weil ich sie gefragt habe, so wird jetzt getrauert, so sieht das aus, ja? Wie ist denn so der Trauermodus in Deutschland? Das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt.
Das so, bezieht sich das jetzt auf die Stelen, die Sie als unpersönlich empfunden haben? Das ist ja ein Stelenwald geworden.
Ich beziehe mich auf alles Mögliche, auf Gedenkrituale, auf institutionalisiertes Erinnern, auf den 9. November mit der Frage, was ist denn ab dem 10. und auf Gedenkrituale, ja, auf alles Mögliche.
Ja, aber Sie sind ja auch Bestandteil, 1960 geboren, einer Generation von, ja, vielen, die in Deutschland vielleicht geboren worden sind oder eben auch im Ausland, Juden, die hier gelebt haben und die eine private Kindheit hatten. Eine Religion, die man zu Hause gelebt hat und wo man das Gebetbuch besser vielleicht einwickelt, wenn man in die Religionsschule geht, dann eine säkulare Jugend und später ein Outcoming von einer jüdischen Gesellschaft, die gesagt hat, ja, wir sind Juden und wir leben in Deutschland und das ist gut so.
Ich glaube, das ist auch zeitbedingt. Also als ich klein war, war das noch nicht Thema. Schauen Sie mal, das sieht man ja auch sehr gut an dem Film Labyrinth des Schweigens, die Auschwitz-Prozesse, davor das große Schweigen. Ich bin Jahrgang 60, das heißt, ich bin 67 nach Deutschland gekommen, da war noch gar nichts. Dann bin ich ja nicht ausgewandert nach Israel, ein großes Thema für meine jüdische Clique. Ich habe erst, als ich Studentin war, sehr viele Juden getroffen. In Gießen gab es nicht viele, in Marburg war ich die Einzige. In Berlin hatte ich plötzlich eine jüdische Clique. Dann bekam ich Kinder. Wenn man Kinder bekommt, fragt man sich natürlich, welche Rituale gibst du denen weiter und welche nicht. Und dann wurde ich politischer. Und es haben mich Themen interessiert und ich fand sie falsch behandelt und musste dann meine jüdische Identität auch wirklich dafür einsetzen, um zu sagen, nee, so sehe ich das nicht, ich sehe das anders.
Dann gehen wir noch mal durch diese kleine Parade, die Sie im Galopp bewältigt haben. Ich würde ja sehr gerne die vielleicht zu intime Frage stellen, wieso Sie sich in einen Menschen verliebt haben, der völlig anders ist als Sie. Also ein Westfale, der Inbegriff des stoischen, ruhegepolsterten Menschen. Einen Deutschen, also Verbrüderung mit dem Feind. Also wo waren da die Schmerzen über all das, was Ihnen ja angetan worden ist?
Also ich finde die Frage zwar intim, aber absolut berechtigt. Ich habe zwei Antworten. Und zwar die eine ist, mein Mann ist Komponist, also Künstler. Und das Erste, was uns verbunden hat, war eben nicht das Deutsch-Jüdische, sondern unsere Kunst. Und das ist auch unsere Heimat. Wenn die Menschen mich fragen, was ist denn für sie Heimat, dann denke ich immer, wovon reden die? Was ist ihre Heimat? Mal gucken, ob mir das fehlt. Aber die Musik, die Kunst, das Theater, die Filme, das ist unsere künstlerische Heimat. Da haben wir uns gefunden. B, ich hatte immer ein Faible für die Deutschen, weil ich glaube, das andere, das Jüdische, habe ich ja schon genug. Und mich hat fasziniert die andere Seite. Es hat mich auch angespornt, irritiert, aber auch beruhigt. Also diese ganzen Seiten und die ganzen Konflikte, die kamen dann erst danach. Wenn man sich dann besser kennt, dann wurde das natürlich nicht einfach und oft sehr problematisch, ja.
Wann haben Ihre Eltern, wann haben Ihre Verwandten diesen Hans akzeptiert?
Als die Kinder kamen.
Da war es zu spät.
Zu spät nicht, aber sie waren so stolz auf ihre Enkel, dass sie vergessen haben, dass sie eigentlich Ressentiments haben würden wollen.
Sie haben nicht jüdisch geheiratet?
Wir haben nicht jüdisch geheiratet. Wir haben eigentlich noch überhaupt nicht geheiratet, aber vielleicht tun wir das noch.
Ah, es kann schon. Ich glaube, erinnere ich mich an einen... Ja, da war doch eine Szene in Deutscher, wo der Ältere, also Aaron, Abiturfeier hat und dann kniet dieser Wolfgang, den ich merkwürdigerweise immer für einen Georg halte, aber das ist wahrscheinlich meine Form von Hans, vor ihn nieder und sagt, ach ja, und möchte ich anhalten, und sie stammeln darum und brauchen 10 Minuten, bis da ein verdruckstes Ja rauskommt.
Ja, steht im Buch. Deshalb ist es ja auch ein Roman.
Fiktion.
Fiktion.
Der liegt bei ihm auf dem Nachttisch. Er hat noch Hoffnung.
Ja.
Okay, gut, dann kriegen Sie Kinder. Das heißt, ja, was haben Sie sich denn gedacht bei den Kindern, was das dann für Kinder werden? Sie sind... haben Glück gehabt, sie sind eine jüdische Mutter, also werden die Kinder Juden und können schon mal gar nichts dagegen machen. Bei jüdischen Vätern ist das Problem, die können auch nichts machen und das sind dann nicht jüdische Kinder.
Also erstmal habe ich gehofft, es werden Mädchen, dann wäre ich schon mal über die Beschneidung rumgekommen. Das war mein erster Wunsch. Und als das beim ersten schon nicht klappte, musste ich ja damit umgehen, beschneiden oder nicht beschneiden. Das war ja das erste große Kapitel. Hat mich sehr umgetrieben. 9 Monate lang habe ich jeden Tag ja, dann den nächsten Tag nein. Und dann hat eigentlich der Westfale gesagt, so, jetzt ist Schluss, wir beschneiden.
Aber bei Ihnen entfällt ja eins der wichtigsten Argumente für die Beschneidung, weil das ist ja das des Vaters, der soll so aussehen wie ich.
Ja, aber es gibt ja auch noch andere Argumente, nämlich das, sich bekennen zu einem Bund mit Gott. Und die Frage ist ja dann, ist das ein Bekennen, ist das nicht? Da haben wir das heutzutage noch nötig. Ich denke, diese Diskussion steht an. Aber das ist eine innerjüdische Diskussion und hat mit der deutschen Öffentlichkeit, finde ich, wenig zu tun. Ich verstehe, dass die Öffentlichkeit sich aufregt, Eingriff ins kindliche Leben und so weiter und so weiter. Ich fand die Diskussion berechtigt, wie sie geführt wurde, unter aller Kanone. Und inhaltlich würde ich die gerne innerjüdisch führen und nicht mit Frau van der Leyen zum Beispiel.
Dieses spirituelle Moment im Leben einer aus meiner Sicht säkular lebenden Frau, war das wichtig oder gehen Sie, finde ich Sie jeden Schabbat in der Synagoge?
Nein, Sie finden mich nicht jeden Schabbat in der Synagoge, aber ich bin ein spiritueller Mensch. Allerdings suche ich mir die Dinge aus, die ich brauche. Ich würde sogar noch öfter gehen, wenn ich öfter in Berlin wäre. Ich gehe
in die
gern.
Liberale oder Orthodoxe?
Ach, was glauben Sie denn jetzt? Natürlich in die Liberale. Also Orthodoxie ist nichts für mich. Und zwar generell nicht, egal in welcher Ausrichtung und egal in welcher Religion. Unbedingt liberal. Ich bin da gerne, auch wenn ich kein Wort verstehe, weil ich nicht Hebräisch kann, aber ich fühle mich wohl. Ich bin spirituell und das ist sicherlich auch ein Grund, den Dingen nachzugehen.
Und was haben die Zwerge gesagt? Haben die, als sie dann was sagen konnten, Mama, du hast einen Klaps oder hör auf, über uns zu reden?
Nein, die Söhne sind ja so, dass sie erstens auf jüdische Schulen waren. Das heißt, sie kennen sich ja eigentlich viel besser aus als ich. Das ist das eine. Sie haben Bar Mitzwa gemacht, sie kennen sich aus. Das ist für sie eine Normalität. Sie finden mich eher peinlich, dass ich mich nicht so gut auskenne. Also so, dass sie dann immer sagen, Mama, du kannst überhaupt nicht mitreden. Sowas. Sie sind mich ja schon wirklich lange gewöhnt. Das heißt, meine Art ertragen die irgendwie. Ich bin ja eh peinlich, aber alle Mütter sind peinlich. Also es ist egal, kann man auch gleich ein Buch schreiben. Und ich glaube, wenn ich in der Bundesliga mitspielen würde oder bei der Champions League, dann würden sie aufwachen und mitreden. Aber solange ich nichts Sportives mache, bin ich eigentlich uninteressant.
Ist Ihr Mann diskriminiert worden als Nichtjude in dieser jüdischen Familie von der Gemeinde? Weil Bubis hat irgendwann mal gesagt, wir sind kein Folkloreverein.
Moment, der ist nicht von der Gemeinde diskriminiert worden, sondern von uns. Das ist ja das Interessante, was ich in dem neuen Buch versuche zu beschreiben. Also die Grundhaltung, wir sind das auserwählte Volk und du bist nur ein Kind der Täter. Und das kann man verstehen, es gibt gute Erklärungen dafür, aber es ist trotzdem nicht besonders fein.
Wie geht er damit um? Schreibt er eine Hasstirade?
Nein, er war ja beschämt, wie das Volk der Täter ja ist. Das merke ich ja auf den Lesereisen, die Leute sind beschämt. Er war beschämt, er hat sich lange nicht gewehrt und irgendwann hat er angefangen, sich zu wehren. Und eigentlich musste ich das machen und sagen, Mensch, wie haben wir uns denn dir gegenüber benommen? Das ist wirklich nicht besonders fein.
Sie haben in dem neuen Roman Deutscher mit D-O-I-T und dann Sch-A, haben Sie diese Beschimpfung, dieses Schimpfwort Ihres Sohnes für den Vater genommen und Sie haben auch die Rollen fein verteilt. Also der große Sohn Aaron ist Pubertist und kämpft erstmal gegen alles, was ihn umgibt, findet sowieso, dass alles ihn nicht versteht. Und der Lenny ist weich, sehr anpassungsfähig, findet, dass er viel besser durchkommt, kommt auch viel besser durch und akzeptiert alles, das seine Umwelt dabei genießend.
Also erstmal heißt im Roman der Aaron David und der Lenny Sammy. Das ist extra so, damit es allgemeingültiger wird. Natürlich ist es ähnlich meinen Söhnen, klar, weil ich bin kein Schriftsteller, der sehr gut verschlüsseln kann. Eigentlich fast gar nicht, aber trotzdem tue ich es. Ich glaube, dass der älteste Sohn mehr von der Überlieferung abbekommen hat, weil wir natürlich auch noch mehr in ihn hineingegeben haben, wie man das in einen Erstgeborenen generell gerne macht. Und der zweite hat es schon leichter und hat es natürlich auch leichter, was das Jüdische betrifft und kann sich in der deutschen Umgebung mehr etablieren als der erste, der das durfte und konnte und wollte. So denke ich, dass ich Traditionen noch immer ein bisschen verändern, je weiter man geht. Also wenn ich 7 Kinder hätte, wäre der letzte wahrscheinlich Papst oder so.
Müssen Sie noch dran arbeiten.
Ja, danke, das hat sich erledigt.
Apple hilft Ihnen. Aber ich weiß nicht, ob Sie es einschätzen können, weil immerhin sind Sie ja Mutter und insofern sind da viele Filter zwischen Ihnen und Ihrem Sohn. Aber die Diskriminierung oder Sozialisationserfahrung im jugendlichen Milieu, wie sieht die aus für Ihre Söhne? Erleben die Umwelt anders? Geht der Freundeskreis, geht der Schulkreis, die Gruppen, in denen die sich bewegen, mit diesem jüdischen Menschen anders um? Weil die sind ja mittlerweile auch, glaube ich, auf verschiedenen Gymnasien.
Also ich glaube, dass Kinder und Jugendliche heutzutage sowieso viel internationaler aufwachsen als wir damals. Und mein Sohn ist jetzt in Amsterdam, da ist sowieso ein großer Mix an Kindern von allen Nationen und das genießt er sehr und findet es normal und fühlt sich darin wohl. Und ich finde, das ist natürlich ein unglaublicher Fortschritt des Globalen, also es gibt da was sehr Positives. Und sie erwähnen das, aber sie sind Berliner Juden und fühlen sich darin so zu Hause, dass sie das nicht dauernd erwähnen müssen wie ich, die ich diese Position ja erstmal erobern musste.
Wie hat sich Berlin für Sie verändert?
Ah, Sie meinen, was für eine Position wir Juden in Berlin haben?
Wie fühlen Sie sich?
Ich kann nicht für alle sprechen, weil ich bin nicht sehr ghettoisiert. Ich bewege mich in jüdischen Kreisen, aber nicht nur. Ich finde ja, dass die Situation sich schon sehr verändert hat. Erstmal sind die Gemeinden dominiert von russischen Juden. Das heißt, es war schon eine russische Gemeinde. Das ist sehr speziell. Gar nicht positiv oder negativ, es ist so. Darin befinden sich mehrere Lager, also die Deutschstämmigen sind ein bisschen beleidigt, die Polnischstämmigen auch, also innerhalb der Gemeinde bewegt sich einiges. Es kommen wahnsinnig viele Israelis nach Berlin, erstmal, weil sie hier leben wollen, aber jetzt in den letzten Monaten auch, weil sie aus Israel raus wollen, weil sie sich nicht wohlfühlen und versuchen, europäische Pässe zu kriegen. Also die Entwicklung ist eine ganz enorm und auch traurige darin. Ich finde, dass man angefangen hat, im Zentralrat oder gemeindeintern sich mehr um sich zu kümmern, als jetzt nur um die Antisemiten oder die Rassisten außerhalb. Das ist etwas, was ich positiv empfinde. Und nicht, weil es weniger Antisemitismus gibt, sondern weil man endlich die Kraft findet, innerinterne Dinge zu klären. Das finde ich ein Fortschritt. Das freut mich sehr. Das ist eine Entwicklung.
Zum Beispiel innerintern?
Zum Beispiel, was macht man mit den Russen, die nur patrilineare Juden sind, also wo nur der Vater Jude ist? Was macht man mit denen, die gerne jüdisch sein möchten? Also das ist eine Diskussion. Wie geht man mit Gemeinden im Osten um? Wie sind die? Wie viel Unterricht gibt man? Also dass man an unserer Religion arbeitet. Wir haben Rabbinerinnen, tolle Frauen. Also da passiert einiges und das ist viele Jahre nicht möglich gewesen, weil wir alle unter dem Schock der Shoah standen.
Als Musik, Adriana Altaras, haben Sie Rossini, Cenerentola. Was heißt das eigentlich?
Aschenputtel.
Cenerentola. Das klingt wie eine super Eissorte. Also wir spielen aus Rossinis Cenerentola das Finale, zweiter Akt, das Sextett mit Jennifer Lammermoor als Angelina, dem Aschenputtel und dem Orchester des Royal Opera House von Covent Garden unter Carlo Rizzi. Das war Rossinis Cenerentola, das Finale, zweiter Akt, das Sextett. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Adriana Altaras, Gastgeber Johannan Schelljem. Und wir sprachen über die Veränderung der jüdischen Kultur in Berlin. Was mich nun ein wenig beunruhigt aus Frankfurt gesehen, ist, dass sich Diskussionen unter Jüdinnen und Juden in der Gemeinde erlebe, die sich fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, zum Davidstern ein Halstuch zu tragen. Das heißt also, wenn sie aus der Synagoge herausgehen, wieder zurückzugehen in die 50er Jahre, in die 60er Jahre, wo man das Gebetbuch in Zeitungspapier gehüllt hat, damit man kein Aufsehen erregt. So heißt es ja meist in jüdischen Familien. Also im Prinzip, um einer potenziell antisemitischen oder antizionistischen, wie man dieses Anti-Gefühl nun, dieses diskriminierende Gefühl nennen will, Reaktion gegenüber vorzubeugen. Gibt es so eine Diskussion in Berlin?
Oder? Die gibt es, natürlich. Ich bin die Falsche, um mit mir darüber zu reden, weil ich habe es schon immer nicht gemocht, einen Davidstern zu tragen. Ich mag auch keine Kreuze um den Hals. Ich finde, das braucht es nicht und das habe ich noch nie gemocht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich verstehe, dass man vorsichtig sein will, aber ich bin kein Mensch, der das bestärkt. Also ich bestärke eher die andere Seite und sage, nein Leute, lasst uns lieber diskutieren, nicht klein sein, nicht in die Angstschiene gehen, sondern in die Selbstbewusstseinsschiene gehen. Und will mich auf diese Angstmodus gar nicht einlassen. Mag blind sein, aber so reagiere ich.
Adriana Altaras, wenn ich Sie als Periskop nehme, als Periskop in diese Berliner Welt, hat sich das Klima anderen gegenüber verändert in Berlin?
Ja, es geht ja in Wellen. Also viele Juden waren natürlich erschüttert von den Demonstrationen in diesem Sommer, hatten Angst, haben sich wieder zurückgezogen. Oder aber es gab zum Beispiel gemeindeinterne Diskussion um den 9. November. Dass der 9. November eben eher der Mauerfall gefeiert wurde. Wiederum, ich fand es gut, dass die Gemeinde ihre Feier am 10. November gemacht hat. Mir hat das gefallen, weil ich fand, dass es Größe zeigte und sagte, heute am 9. feiern wir mit euch. Wir begehen eine ganz große, wichtige Sache und morgen gedenkt ihr mit uns. Aber ich bin nicht repräsentativ für alle.
Ja, ich spreche ja heute mit Ihnen, Adriana Altares. Insofern sind Sie repräsentativ, weil Sie 100% aller Gäste sind, die wir alle eingeladen
haben.
Ja,
das ist ja. Aber ich meine, wenn Sie mich nach Gemeinde intern fragen, ne, dann kann ich das nicht für alle so beantworten.
In Ihrem Buch jubeln Sie ja sowieso ein ganzes Kapitel lang. Da ist ein kleiner Kongress des Zentralrats und dann steht diese romaneske Figur Adriana Altares auf und hält eine fulminante Rede an die Nation und sagt, das ist es, wenn wir endlich mal nicht mehr über die Shoah reden, sondern über unsere innerjüdischen Probleme, wenn wir uns selbst genug sind und
nicht selbst genug, aber einfach uns wichtiger nehmen und nicht immer nur in Bezug auf die Shoah. Und das ist auch deshalb notwendig, weil die Überlebenden sind tot. Wir sind auf jeden Fall die zweite und dritte Generation. Das heißt, wir müssen uns anders positionieren. Es gibt die Erinnerung, die gibt es immer. Keiner von uns gedenkt nicht jeden Tag an irgendetwas, da bin ich 100% sicher. Und trotzdem müssen wir uns anders verhalten und unseren Kindern andere Richtungslinien geben, wenn wir denn hier wohnen wollen. Wenn wir nach Israel auswandern, ist es nochmal anders.
Ist das der Genuss der Partisanentochter über die Freiheit und vielleicht auch Beliebigkeit des Alltags in der Ebene?
Dass ich Partisanentochter bin, weiß ich, weil ich gerne diskutiere und anecke. In der Ebene, Partisanen in der Ebene ist ja sehr kompliziert, weil dann wird man ja gesehen und schnell niedergeschossen. Also ein bisschen Standbein-Spielbein braucht es immer, auch in der Ebene. Ich sage das heute, wenn Sie mich morgen fragen, es ist was Schlimmes passiert, dann schauen wir nochmal.
Wirkt sich das alles denn künstlerisch aus?
Immer, bei mir ja, bei manchen nicht, bei mir ja. Ich bin absolut Alltags- und Biografie-Künstler. Ich gehöre zu denen, die wirklich immer aus sich schöpfen.
Aber wie verändert sich Aschenputtel, also Cenerentola, von Rossini, wenn Adriana Altares das inszeniert?
Also die Opern, da ist es ein bisschen anders. Ich erhole mich immer, wenn ich Musiktheater inszeniere, weil die Musik mich immer in Urlaub versetzt. Das ist irgendwie das Schönste überhaupt. Aber ich versuche, möglichst humorvoll und modern an die Dinge ranzugehen, damit man merkt, wie wahnsinnig aktuell und unterhaltsam die Sachen sind. Und ich finde ja, dass Humor sowieso zu kurz kommt und es ist die Königsdisziplin. Also da arbeite ich dran.
Wenn Sie sagen, die Oper versetzt Sie in Urlaub, dann habe ich ja den Verdacht, dass die Oper Sie regredieren lässt und dann ab zu Helena und zu Jenna und in dieses Kinderitalien, wo es immer große Mahlzeiten gab.
Nee, es ist einfach so, Sie müssen sich vorstellen, es ist eine Probe, die Endproben. Und BOs, Bühnenorchesterproben, und das Orchester kommt und spielt um 10 Uhr und im Raum sitzen wir zu 2, 3 Leuten und hören diesem Orchester zu, meine Sänger singen, praktisch nur für mich. Das ist das Manna. Das ist wie wenn die Arena leer ist und ich säße da. Da brauche ich nicht zu regredieren, da kann ich einfach im Moment sein.
Das heißt, dann gehen Sie immer zur Verwaltung und sagen, ich brauche diesmal kein Gehalt, ich war einfach glücklich.
Ach, so weit geht die Liebe. Doch nicht, im Gegenteil. Ich finde, dass wir Frauen endlich mal das gleiche Gehalt kriegen sollten wie die Männer. Das habe ich bis heute nicht verstanden, warum das nicht so ist. Daran arbeite ich zum Beispiel, wenn ich in die Verwaltung gehe.
Danke, Adriana Altares.
Gerne.
Womit enden wir?
Domenico Modugno, um Vecchio Frac heißt es.
Wer ist für einen Banausen Domenico Modugno?
Domenico Modugno kennt man aus Volare. Volare ist ein sehr bekannter Sänger aus den 60er, 70er Jahren Italien.
Vecchio Frac, alter Frack von Domenico Modugno. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Adriana Altares, Gastgeber Johann Schellium. Danke, dass Sie da waren.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città.